Jesus Christus hat einmal eine Geschichte erzählt, die von einem Reichen und einem Armen handelt. Wir finden diese Geschichte im Lukas-Evangelium im 16. Kapitel. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. »Vater Abraham«, rief er, »hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut.« Abraham erwiderte, »Mein Sohn, denk daran, dass du in deinem Leben deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen.« »Dann, Vater«, sagte der Reiche, »schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen.« Abraham entgegnete, »Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören.« »Nein, Vater Abraham«, wandte der Reiche ein, »es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren.« Darauf sagte Abraham zu ihm, »Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.«
Können wir Musik hören?
Nein.
Mami, kannst du Musik auch machen?
Du hast gehört, was dein Vater gesagt hat.
Oh Mann, das ist gemein. Wie lange geht es, bis wir zuhause sind?
Du endlich mit diesen dummen Fragen wirst aufhören, könnte ich mich auf die Strasse konzentrieren. Und dann geht es nicht mehr lang.
Können wir jetzt Musik hören?
Nein, ist nein, Nadine. Fertig jetzt.
Wieso denn nicht?
Du weißt genau, warum.
Nein, ich weiss es nicht.
Es wäre sehr unanständig. Es wäre einfach nicht angebracht.
Was soll da dran unanständig sein?
Du weißt das genau.
Nein, ich weiss es nicht.
Schatz, kannst du ihr erklären?
Ich muss mich auf die Strasse konzentrieren. Ach, ziemlich falsch abgebogen.
Nein, jetzt geht es noch länger, bis wir zuhause sind. Können wir wenigstens jetzt Musik hören?
Nein!
Wo liegt das Problem? Ist es etwa wegen Onkel Kurt? Ich meine, er ist jetzt tot, er ist beerdigt. Ihn stört es sicher nicht, wenn wir jetzt Musik hören.
Nadine, man redet nicht so über einen verstorbenen Verwandten.
Ich weiss, ach, ist doch wahr, er ist beerdigt. Er liegt jetzt unter der Erde. Er schimmelt dort etwas vor sich hin.
Nadine, wirklich?
Ja, so geht's noch.
Ich weiss gar nicht, wieso er so traurig klingt. Ich meine, ihr habt den Onkel Kurt sowieso gehasst.
Wer sagt denn, dass wir ihn gehasst haben?
Ja, also der Papi hat ihn mal mit dem A-Wort beschimpft.
Schluss jetzt!
Ich habe es genau gehört. Und du hast mir sogar Erbschleimer gesagt.
Erbschleicher, wenn überhaupt.
Ich weiss echt nicht, wieso er so traurig klingt. Ihr habt ihn ja wirklich gehasst.
Wir klingen nicht nur traurig, wir sind es auch. Und eigentlich haben wir den Onkel Kurt noch ganz gern gehabt. Also wir haben nur so gewisse Differenzen mit ihm gehabt, verstehst
du? Wegen Geld, das er euch geklaut hat?
Ja, das hätte ich jetzt nicht gerade so gesagt. Aber ja, aber gehasst haben wir ihn nicht.
Du hast ihn aber mal am Telefon angeschraubt und gesagt, fahr zur Hölle.
Hast du das wirklich gesagt?
Und? Ist Onkel Kurt jetzt in die Hölle gefahren?
Um Himmels Willen, Nadine, der Onkel Kurt ist sicher nicht in der Hölle, du meine Güte.
Ich habe gemeint, nur gute Menschen kommen in den Himmel.
Ja, der Onkel Kurt war auch kein böser Mensch.
Ja, aber ein guter definitiv auch nicht.
Also wirklich.
Er war sogar im Gefängnis.
Ja, aber das heisst ja nicht, dass er mit Hölle kommt. Du hast ja den Pfarrer gehört heute Morgen an der Beerdigung. Der Kurt ist jetzt an einem besseren Ort, hat er gesagt.
Ja, ja, der Pfarrer, der muss es ja wissen. Ihm hat ja der liebe Onkel Kurt auch nicht das ganze Erbe geklaut. Und überhaupt, meinst du, der Pfarrer hat jemals an der Beerdigung gesagt, dass der Tod jetzt in der Hölle schmort?
Bitte red nicht so vor der Nadine.
Ja, aber ist doch wirklich wahr. Dann sagt er immer, dass sie sagen immer, wir müssen Gutes tun, bla 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 bla. Und am Schluss landet sowieso jeder hinterletzte Betrüger im Himmel.
Und wann kommt man jetzt in die Hölle?
Du weißt, es gibt Menschen, die sagen, dass es gar keine Hölle gibt und auch keinen Himmel.
Was passiert denn nach dem Tod?
Ja, andere sagen, fertig, Schluss, alles.
Lass deine Hand am Steuer.
Ja, ja, es ist schon gut. Und andere sagen, dass man wiedergeboren wird. Als Mensch oder als Tier.
Boah, so cool. Ich wollte mal als Delfin wiedergeboren werden. Wer bestimmt das eigentlich, als was man wiedergeboren wird?
Kommt ganz darauf an, wie du gelebt hast, wie brav du warst im vorgehenden Leben.
Als was denkst du, wird der Onkel Kurt wiedergeboren?
Der Onkel Kurt! Als Mistkäfer. Oder als Schwein.
Also, jetzt hör auf, am Kind solche Flausen in den Kopf zu setzen. Als Schwein, geht's noch?
Wieso glaubst du nicht daran, Mami?
Nein, ich glaube nicht so einen ausgewachsenen Kabis. Sehr wohl glaube ich, dass es einen Himmel gibt.
Und wie kommt man dort hin?
Also, wenn man einfach genug gute Sachen am Ende von seinem Leben gemacht hat, dann kommt man schon in den Himmel, denke ich.
Okay. Und ihr? Denkt ihr, ich komme in den Himmel?
Ja, das hoffe ich doch.
Ja, also wenn es da einen Kurt schafft. Wir noch alle, weil.
Aber sicher sind ihr euch nicht.
Ja, also, du stellst Fragen. Also wenn der Papi und ich irgendwann mal sterben, dann natürlich denken wir, dass wir in den Himmel kommen. Weil wir ja jedes Jahr der Kirche viel Geld spenden, oder? Und auch Mitglied sind von dieser Hilfsorganisation. Irgendwie, wie heisst die schon wieder? Ja, also Gott sieht ja das alles und er wird das auch belohnen, denke ich mal.
Aber wissen tun wir es nicht. Ist ja dann überhaupt nicht wichtig? Was wäre, wenn er jetzt einfach zack, bumm, würde sterben?
So, jetzt ist fertig! Ist das für eine hirnrissige Diskussion? Himmel, Hölle, hei normal, das kann man ja nicht mehr anhören. Du hast doch deine CD hören. Also gut, hast du gewonnen. Wo ist die CD? Mit dieser blöden Musik. Immer noch besser als die hirnrissige Diskussion.
Sie ist da in der Mitte irgendwo.
Warte, ich will sie lieber ich suche sie lieber. Du musst dich auf die Straße konzentrieren.
Ist schon gut. Ich habe sie im Griff.
Achtung!
Also guten Morgen. Ich weiß also nicht, ob man da klatschen soll, wenn eine Familie verunfallt. Das ist gar nicht nett. Doch Sie haben es gut gemacht. Offensichtlich ist es für die Verkehrssicherheit nicht gut, wenn emotional beladene Themen während der Fahrt besprochen werden. Haben wir ja gesehen. Das ist ja noch gefährlicher, als mit dem Handy zu telefonieren. Das sollte man verbieten, solche Diskussionen im Auto zu führen. In guten alten Zeiten hieß es ja noch in den Postautos, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der VBZ auch so ist, ist immer gestanden, man soll oder man darf mit dem Fahrer oder bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Genau wegen dem. Also ganz gefährlich, was Hablüssels hier gemacht hat nach ihrer Beerdigung von Onkel Kurt. Jedenfalls ist es gut, dass wir hier im Raum sitzen und nicht miteinander in einem Bus fahren und Sie mit mir diskutieren. Da sind wir wenigstens an einem sicheren Ort, es sei denn, dass wir vor lauter Schreck vom Stuhl purzeln. Das kann allenfalls auch noch dann gefährlich sein, aber sie haben ja einen Nachbarn und dann sollte das gehen. Wir werden dann noch sehen, was mit Familie Habelützel weiter geschehen ist. Habelützels taten sich schwer, ihrer Tochter zu erklären, wie das mit dem Sterben ist, wohin die Reise einmal gehen wird. Sie waren sich nicht so sicher. Gut, sie wussten, dass wenn Onkel Kurt in den Himmel kommt, dass sie garantiert auch dorthin kommen werden. So viel war klar. Denn sie dachten, unser Leben ist einiges besser als das Leben von Onkel Kurt. Doch wenn es eine Hölle gibt und der Onkel Kurt dort landen würde, dann waren Habelützels nicht mehr so ganz sicher, wie es dann mit ihnen weitergehen würde. Die Hoffnung von Frau Habelützel beruhte auf dem, dass sie sagte, sollte man schalten? Ich denke, wenn du am Ende von deinem Leben genug Gutes getan hast, dann kommst du wahrscheinlich schon dorthin. Da wäre schon mal die Frage, wann hat man dann genug Gutes getan? Und wahrscheinlich kommen wir dorthin. Frau Habelützel ist sich also nicht so ganz sicher, wie das gehen würde. Vielleicht reicht's. Was denken denn Sie? Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Wie sieht Ihre Hoffnung aus? Wie geborgen, wie sicher sind Sie in der letzten Stunde oder wenn Sie daran denken? Wissen Sie, wohin Ihre Reise geht, wenn Sie sterben? Oder ist Sterben für Sie so eine Art Fahrt ins Blaue? Das kennen wir ja, früher hat man so Fahrt ins Blaue ausgeschrieben, dann ist man in irgendeinem Carbus gesessen und hat eine Reise gemacht und niemand wusste wohin. Und alle hofften, es wird schön werden. Ist so für Sie so die letzte Reise eine Fahrt ins Blaue? Sie hoffen einfach, dass es schön wird und dass der Chauffeur, der vorne sitzt, Sie an einen Ort bringt, wo es Ihnen gefällt? Mir ist bewusst, dass wir diese Fragen schnell verdrängen. Denn wer denkt schon gern an den Tod und an Sterben? Und von daher möchte ich Ihnen mal gratulieren, dass Sie sogar am Muttertag hier hinkommen und sich gefallen lassen, über diese Frage nachzudenken und zuzuhören. Das ist nicht selbstverständlich. Wir verdrängen sie lieber. Wir wollen ja leben, nicht sterben, ist ja ganz natürlich. Ich möchte auch nicht den ganzen Tag an Sterben denken. Ich möchte leben. Der Tod ist nämlich für uns eine absolute Katastrophe und ich würde sagen, das ist der Super-GAU schlechthin im Leben eines Menschen, ist der Tod. Das ist die absolute Katastrophe. Denn mit dem Tod verlieren wir alles, alles, was wir in dieser Welt bekommen haben, was uns die Welt bieten kann. Einfach der Super-GAU. Und dann ist noch das Fatale, dass wir, je älter wir werden, merken, dass das Leben rasend schnell vorbeigeht. So wie John Ziegler, das war schon 10 Jahre her, als er 65 wurde, wurde er von einem Journalisten gefragt, fühlen Sie sich alt und illusionslos? Und dann sagt er, nein, ich bin eher erstaunt. Das Leben rast dahin wie ein aus der Kontrolle geratener Schnellzug. Plötzlich ist man so alt. Plötzlich bin ich 65. Unglaublich. Wenn man 15 oder 20 ist, kann man sich das kaum vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie das geht, aber je älter dass ich werde, je schneller, denke ich, laufen die Jahre weg. Das muss offenbar Jean Ziegler empfunden haben und dann wird er gefragt, haben Sie Angst vor dem Tod? Und er sagt, Ja, ich habe unheimlich Angst davor. Der Tod ist ein Skandal. Wie Sartre schon sagte, jeder Tod ist ein Mord. Ich hatte schon als Kind diesen unbändigen Willen, möglichst viel Leben dem Tod entgegenzusetzen, dass ich, wenn er kommt, sagen kann, jetzt hast du mich erwischt, aber ich habe gelebt, der Tod ist völlig absurd, der Absturz ins Nichts, das ist eigentlich nicht annehmbar. Wir sehen, dass Jean Ziegler in diesem Tod eigentlich die Katastrophe des Lebens sieht. Und es ist tatsächlich so. Es stimmt, der Tod ist der größte Feind des Menschen. Er stellt alles in Frage. Er zerstört alles, was wir aufgebaut haben. Und wie unheimlich schnell das Leben geht, beschäftigt uns ja auch. Und das möchte ich euch jetzt doch mal zeigen, wie schnell unser Leben geht. Ich habe da von der IKEA mir etwas ausgeliehen. Das sind so Meter, die kann man bei der IKEA kaufen. Hier ist das Null. Und wer weiß, wie hoch die durchschnittliche Lebenserwartung eines Schweizers ist? Durchschnittlich. 80? Bietet jemand noch etwas anderes? 70? 78, also wir sind alle etwa gut drin. Also wir nehmen jetzt mal das durchschnittliche Alter der Frau, 82. Also der Vorteil, dass ich das von IKEA habe, ist ein bisschen Werbung. Da haben sie noch was davon. Und wir sind auch gute Kunden da, von daher habe ich kein schlechtes Gewissen. Also, das ist 82 ist das durchschnittliche Alter der Frauen. Die Männer, Entschuldigung, 77. 5 Jahre weniger. Das heißt, wenn Sie jetzt älter sind, kommen Sie nicht in Panik, dann leben Sie einfach überdurchschnittlich. Es ist ein Durchschnitt. Es ist nicht gegen Sie persönlich. Wir freuen uns, dass Sie da sind und leben. Also nicht, dass Sie das falsch verstehen. Nun, das ist also unsere Lebensspanne, die wir haben. Jetzt haben wir da unter uns zwei junge Frauen, die sind diese Woche 20 geworden. Das sieht nicht schlecht aus, oder? Die haben noch fast 4-mal so lang können sie durchschnittlich leben. Sie haben jetzt quasi einen Viertel von ihrem Leben hinter sich. Also noch, ihr könnt jetzt also noch 3-mal so lang leben, wie ihr bis jetzt gelebt habt. Das ist doch toll. 3-mal so lang. 3-mal 20 Jahre haben sie noch Zeit. Super. Wobei, das ist der Durchschnitt. Wir wissen ja nicht, ob die 82 werden. Das ist einfach ein Durchschnitt. Das wäre euer Leben. Nun, ihr seht da, wie ihr viel zu leben habt. Und jetzt sind wir hier wiederum, ich muss das da abschneiden, sonst trügt das da, das ist die Null-Dings. Also wir bleiben bei 82. Und jetzt sehen wir das mal, gehe ich mal von mir aus. Ich oute mich jetzt mit meinem Alter. Ich bin 53 geworden. Man sieht es mir zwar nicht an, aber das ist auch gut so, deshalb habe ich es ja gesagt. Also, 53, das beschäftigt mich schon. Ich habe den größten Teil meines Lebens gelebt. Also mir bleibt noch dieser Schnipsel, nicht dieser. Und dann, wenn ich 82 werde, angenommen, als Mann, muss ich da ja noch etwas korrigieren, machen wir das jetzt mal ganz echt, ich habe 77. Also so viel bleibt mir noch in Wirklichkeit. Das heißt, ich weiß ja nicht, wie ich mit 77 gesundheitlich beieinander bin. Mit anderen Worten, vielleicht mein aktives Leben, mein Leben, wo ich wirklich am Leben teilnehmen kann, was wir reden ja heute von Lebensqualität, heißt das nicht, dass dieser Teil, den ich jetzt noch vielleicht lebe, von hoher Lebensqualität ist. Vielleicht habe ich nur noch 20 Jahre Lebensqualität. Und der letzte Teil bekomme ich vielleicht bewusst gar nicht mehr mit. Das wäre ich. Jetzt gucken wir das nur noch schnell mit deinem Pensionierten an. He? Also, muss keine Angst haben, ich werde auch mal pensioniert. Ihr seht, ich bin nicht mehr weit davon weg. Also wir haben hier, gehen wir wieder von der Frau aus, 82. Pensioniert werden wir mit 65. So, das bleibt uns dann noch. Das haben wir alles gelebt. Das bleibt uns noch. Und ihr könnt ja selber sehen, wie das weitergeht, wenn man weiterschnipselt. Es geht unheimlich schnell. Es ist unglaublich. Und es ist unausweichlich. Das ist ja das Fatale. Ich kann ja nicht einmal etwas dagegen tun. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich kann etwas Sport treiben. Ich kann sehen, dass ich gesund lebe. Ich kann höchstens ein bisschen länger leben, indem ich gesünder lebe. Nur hat auch einer gesagt, wenn ich so viel dran setze, dass ich einige Jahre länger leben kann und von morgens bis abends nur Körner esse und Sport treibe, dann habe ich auch nichts mehr vom Leben. Dann bin ich zwar mit 80 fit, aber was habe ich mein Leben lang gemacht? Ich habe Sport getrieben und Körner gegessen. Nie ein Kotelett genossen, Entschuldigung an die Vegetarier, nie ein gutes Menü genossen, nie irgendwie rumgehängt, sondern immer fit gewesen. Geschwitzt, gekeucht. Ich habe nichts dagegen, wenn das Spaß macht. Aber wenn das Ziel dahinter ist, möglichst lang zu leben, dann muss ich mal fragen, habe ich dann überhaupt gelebt oder hat sich mein Leben damit beschäftigt, dass ich länger lebe? Dann habe ich eigentlich gar nicht gelebt. Das Ende kommt also unaufhaltsam auf uns zu, egal wie wir das gestalten. In der Bibel heißt es, kein Mensch kann für immer leben, am Sterben führt kein Weg vorbei. Da müssen wir der Bibel einfach recht geben. Das ist eine Binsenwahrheit. Das wissen wir alle. Denn kein Mensch konnte dem Tod entrinnen. Es gab immer in der Menschheitsgeschichte Menschen, die sagten, sie seien unsterblich. Aber sie sind alle gestorben. Selbst wenn 1000 Leute daran glaubten, dass die unsterblich sind, sie sind gestorben. Das geht nicht. Es ist interessant, dass es immer wieder Menschen gibt, die denken, sie seien unsterblich. Jeder ist gestorben. Wer geboren wird, muss auch sterben. Ob uns das gefällt oder nicht, mir gefällt das auch nicht, ehrlich gesagt. Und dann, wenn es soweit ist, müssen wir alles zurücklassen. In einem Psalm heißt es, wer stirbt, nimmt nichts mit, sein Reichtum folgt ihm nicht ins Grab. Wenn das so ist, dann ist es doch wichtig, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Sie meinen, das kann man gar nicht wirklich wissen. Da haben Sie recht. Man kann es nicht wirklich einfach wissen. Das heißt, man kann es schon wissen, aber man kann es nicht beweisen. Jedenfalls nicht so, dass ich Ihnen das jetzt sagen könnte und Ihnen, Sie hätten keine Einspruchmöglichkeit. Sie müssen einfach sagen, jawohl, der da vorne hat 100% recht. So wie wenn ich jetzt quasi den Vorhang aufziehen könnte und Ihnen schnell einen Blick ins Jenseits gestatten könnte. Das geht nicht. Sie können mir bis zum Schluss widersprechen. Das ist ganz normal, weil ich kann Ihnen das nicht einfach so beweisen, wie wir uns das vorstellen, auch wie wir von wissenschaftlichen Beweisen sprechen. Andererseits muss ich sagen, staune ich auch darüber, wie viele Menschen behaupten, dass es mit dem Tod, also wenn sie sterben, das Leben, das ist vielleicht paradox, aber wenn sie sterben, dass das Leben vorbei ist und ihre Persönlichkeit erlischt. Das finde ich interessant und erstaunlich, wie viele Menschen das glauben. So sagt der bekannte Rennfahrer Michael Schumacher, der auch in der Schweiz wohnt, aber ist nicht für die Schweiz gefahren, leider. Sagt, ich glaube an Gott, ja, ich gehe selten in die Kirche, gucke aber oft hoch zum Himmel und rede mit Gott auf meine Art. An ein Leben nach dem Tod glaube ich eigentlich nicht. Es wäre schön, wenn es irgendwie weitergehen würde, und ich lasse mich auch gerne angenehm überraschen. Aber wenn es vorbei ist, fürchte ich, dann ist es auch vorbei. Woher weiß denn Michael Schumacher das? Woher weiß er, dass es nachher vorbei ist? Mich erstaunt die Leichtgläubigkeit der Leute, wenn es um diese wichtigen Sachen geht. Wer hat denn gesagt, dass es nach dem Sterben alles fertig ist? Wer hat denn für diese Meinung den Beweis geliefert, möchte ich mal fragen. Die Leute, die das glauben, die sollen das von mir aus glauben, da habe ich gar nichts dagegen, auch wenn ich es anders sehe. Sie sollen das glauben, aber sie sollen sich dessen bewusst sein, dass sie keinen Beweis dafür haben, dass das stimmt. Das ist nicht einmal historisch festzumachen. Es gibt nicht einmal eine Lehre, eine offizielle Lehre, die das lehrt. Also, wo sind denn die Quellen und Fakten für solche Behauptungen? Also wenn wir nicht glauben, dass es nach dem Tod weitergeht, dann müsste man sich mindestens auch ernsthaft mit der Frage beschäftigen, wieso können wir dann mit Bestimmtheit sagen oder meinen, mit Bestimmtheit sagen zu können, dass es nicht weitergeht, dass unsere Persönlichkeit ausgelöscht wird. Nun, es gibt jemanden, der den Vorhang in die Ewigkeit geöffnet hat und uns einen Einblick gibt. Wir haben das gehört, Jesus erzählt diese krasse Geschichte von diesen beiden Männern. In dieser Geschichte geht es um zwei Männer, einen reichen Mann, der seinen Reichtum genießen konnte und tatsächlich genoss, sich jedoch in keiner Art und Weise um bedürftige Menschen kümmerten, die in seinem Umfeld lebten, obwohl für ihn das kein Problem gewesen wäre. Er hätte denen helfen können, er hätte sein Leben genauso weiter genießen können, wäre kein Problem, hat ihn aber nicht interessiert. Und dann ist dieser arme Mann, der krank ist, von Armut gezeichnet. Jesus nennt ihn Lazarus. Dieser Lazarus war krank und voll Geschwüren. Er lag vor der Tür dieses reichen Mannes in der Hoffnung, dass irgendwelche Essensreste noch bei ihm irgendwo landen und er was zu essen hat. Und was ihm am meisten begegnete, waren die Hunde. Die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Ein erbärmliches Leben. Nun, eines Tages starben beide Männer. Der Reiche, der bekam natürlich ein standesgemäßes Begräbnis, und um den armen Lazarus kümmerte sich niemand, den hat man irgendwo verscharrt. Deshalb heißt es in dieser Geschichte, dass die Engel ihn wegtrugen. Der Reiche erlebte dort, wo er nun hinkam, eine ganz böse Überraschung. Jesus sagt, im Totenreich litt der Reiche große Qualen. So hat er sich das Leben im Jenseits nicht vorgestellt. Überhaupt nicht. Vermutlich hielt er es für ein Märchen, was ihm die religiösen Leute darüber erzählten. Er lachte, denkt, ja, das ist für die kleinen Dummen, aber nicht für die, die Hirn haben. Und nun war er eben doch dort. Und doch war es ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte. Jetzt befand er sich im Totenreich, wie es Jesus bezeichnet, und zwar in der qualvollen Zone. Dieses Totenreich hat zwei Zonen, die voneinander getrennt sind. Und so geschah, was er nie erwartet hätte, begegnet ihm in diesem Totenreich der arme, ehemals arme und kranke Lazarus. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Offensichtlich, und das finde ich das Interessante an dieser Geschichte, kannte dieser reiche Lazarus. Er sah und sieht, das ist der Lazarus. Also wusste er, als er lebte, dass der Lazarus bei ihm vor seinem Haus lebte und wie arm und erbärmlich sein Leben war und er hat nichts gemacht, hat ihn kalt gelassen. Er kannte diesen Mann. Interessant. Nun, dieser Mann, dieser Lazarus, hält sich nun in einer anderen Zone auf, in diesem Totenreich. Und in dieser anderen Zone dieses Totenreichs ist es schön. Nicht. So wie er sich das selber eigentlich vorgestellt hatte. Wenn es weitergeht, dann hätte er sich vorgestellt, dann würde er, ja, weil er ja reich war und sich gewöhnt war, dass es ihm gut geht, auch dort gut gehen wird. Es war übrigens auch kein Versehen, dass dieser reiche Mann diesem armen Lazarus, als er lebte, nicht half. Es war ihm einfach wirklich schnutzegal, was mit dem Lazarus geschieht. Und nun, wie kann es anders sein? Der Reiche will, dass der Lazarus ihm nun hilft. Das ist etwas Typisches. Er ist reich, er weiß, die Leute drehen sich um ihn und helfen ihm und sind eingeschüchtert, wenn er kommt. Und jetzt soll der arme Lazarus, der soll jetzt wieder ihm helfen. Und so fleht er zu Abraham, er spricht nicht einmal mit Lazarus direkt, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Er soll kommen, dieser arme Kerl. Soll mir helfen. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Und Abraham erklärt ihm, dass das unmöglich sei. Einerseits sei er zu Recht da, wo er jetzt ist. Und andererseits, selbst wenn sie wollten, es geht gar nicht, die Kluft, der Abgrund zwischen diesen beiden Zonen, der ist so groß, der ist unüberwindbar. Sie könnten gar nicht in diese andere Zone rüberkommen. Nun, wohl oder übel, der Reiche akzeptiert sein Schicksal. Und jetzt geschieht etwas ganz Interessantes. Er lässt nicht locker. Denn wenn jetzt ihm nicht geholfen werden kann, dann möchte er wenigstens für seine Familie noch etwas Gutes tun. Schließlich hat er noch 5 Brüder. Sagt er, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Jetzt macht er das, was er früher vermutlich hasste. Er wird zum Missionar. Er will jetzt genau das tun, was er hasste, wenn Leute kamen und irgend solches Zeugs erzählten. Sagt er vermutlich, lass mich doch mit dem, ich will jetzt leben. Und jetzt wird er selbst zum Missionar, jetzt soll Lazarus, soll jetzt hingehen und denen das sagen. Er will seine Brüder vor diesem Schicksal warnen. Aber Abraham hat für dieses Projekt keine Hoffnung. Er sagt, sie haben Mose und die Propheten, auf sie sollen sie hören. Sie wissen, deine Brüder wissen genauso wie du, um was es geht. Und das reicht, wenn sie das hören, da muss kein Toter auferstehen. Aber der Reiche, der gibt nicht nach, das gefällt mir eigentlich an ihm. Er gibt nicht nach, er insistiert und sagt, nein, Vater Abraham, es müsste einer von den Toten zu ihm kommen, dann würden sie umkehren. Einer von den Toten müsste aufstehen und zu ihnen kommen. Und dann würden sie umkehren. Ja, wenn ein Toter kommen würde und es ihnen sagte, dann würden sie es glauben. Ist das wirklich so? Würden sie nicht sagen, oh, das ist ein Geist des Lazarus? Oder wissen Sie, was ich denke? Dass seine 5 Brüder gar nicht realisiert haben, dass dieser Lazarus gestorben ist. Wäre Lazarus aufgestanden, hätte das nicht mal gemerkt. Weil das war denen so piepegal, was mit dem Lazarus los ist. Ob der da ist oder ob der nicht da ist, lieber ist er nicht da. Dachten sie, ja, jetzt ist er halt ein bisschen weggegangen. Schön für uns. Weniger schlechtes Gewissen, wenn wir ins Haus gehen. Die hätten das vielleicht gar nicht gecheckt, dass der tot war und wieder auferstanden ist. Oder sie hätten gesagt, es ist ein Doppelgänger. Oder das kann doch gar nicht sein, da muss eine Verwechslung vorliegen. Oder hat er so viele Geschwüre gehabt. Dann kann man gar nicht mehr unterscheiden von anderen, die so voll Geschwüren sind. Das ist sicher ein anderer. Es hätte wirklich nichts gebracht, da bin ich auch der Überzeugung. Es hätte nichts genützt. Und Abraham sagt ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Sie werden irgendeine Erklärung finden, damit sie nicht auf diesen Mann hören müssten. Es wird alles nichts nützen. Sie werden es nicht glauben, selbst wenn einer von den Toten aufersteht. Nun, zugegeben, was Jesus hier erzählt, ist eigentlich extrem krass. Und es passt ganz und gar nicht in das Denken von heute, das tolerante Denken und Verstehen. Aber Jesus weiß, dass das die Wirklichkeit ist. Und deshalb erzählt er ihnen diese Geschichte. Er will damit keine Angst machen. Sondern er will mit dieser Geschichte Menschen retten. Er will Menschen helfen. Er will die Leute nicht einschüchtern. Vielmehr will er ihnen helfen und sie aufrütteln. Und die Wahrheit ist halt manchmal krass. Wir hören gerne Märchen, also nichts gegen Märchen. Aber wir haben es gerne, wenn uns Leute irgendetwas erzählen, was schön ist. Ob es stimmt oder nicht, das ist uns manchmal so egal, weil es für uns jetzt im Moment stimmt und uns in uns schöne Gefühle auslöst. Das reicht. Das ist nett. Ob es stimmt, ist eine andere Frage. Die Wirklichkeit und die Wahrheit ist manchmal hart, auch in unserem Leben. Und wenn das, was Jesus erzählt, stimmt, wenn das stimmt, und ich persönlich bin der Überzeugung, dass das stimmt, weil ich Jesus vertraue, wenn das stimmt, wäre es doch lieblos, wenn Jesus eine Geschichte erzählen würde, in der er uns klar macht, habt keine Angst, es kommt alles gut am Ende, kommt alle in den Himmel, singt weiter dieses schöne Schaukellied. Es kommen alle in den Himmel. Schaukelt schön. Super. Alle. Du und ich, wir kommen alle in den Himmel. Wenn das, was Jesus sagt, stimmt, dann wäre es die größte Lieblosigkeit, wenn er uns nicht die Wahrheit sagen würde. Das würde mich persönlich ärgern. Es ist eben nicht so, dass alle in den Himmel kommen. Wenigstens sagt das die Bibel so. Der reiche Mann erkannte sein Problem sofort. Nicht der Reichtum war sein Problem. Gott hat nichts gegen reiche Leute, das wäre eine falsche Interpretation von dem, was Jesus erzählt. Das Problem war, dass er für sich allein lebte und nicht nach Gott fragte. Hätte er nämlich nach Gott gefragt, dieser Reiche, hätte er ein Leben geführt, versöhnt mit Gott, in Gemeinschaft mit Gott, was möglich ist, dann hätte er diesem armen Lazarus geholfen. Er hat ihm so geholfen, dass er einigermaßen leben kann, nicht so erbärmlich leben muss. Lazarus wäre nicht so reich geworden wie er, aber er hätte ihm das Leben erleichtern können, ohne dass es ihm irgendwo wehgetan hätte. Hätte er nach Gott gefragt, hätte er das getan. Aber er lebte nur für sich, fragte nicht nach Gott. Genoss es, dass die Leute, die zu ihm aufschauten, so ihn so hoch achteten und sich vor ihm fürchteten. Und im Totenreich war ihm sofort klar, wo sein Problem liegt. Er weiß ganz genau, was er tun würde, wenn er eine zweite Chance bekommen würde. Er wusste genau, was seine Brüder jetzt tun sollten. Sehen wir uns doch das nochmals an, was er tun würde. Es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Dann würden sie umkehren. Dann würden sie ihre Gesinnung ändern, heißt das. Sie sollten umkehren, sie sollten ihre Gesinnung ändern. Sie sollten ihr Leben auf Gott ausrichten, zu Gott zurückkehren, denn Gott meint es gut. Gott ist voller Erbarmen und will jeden Menschen, der zu ihm kommt, vor diesen Qualen bewahren. Mit Umkehren meinte der Reiche zurück zu Gott. Und Jesus ruft bis heute zu dieser Umkehr auf. Und übrigens, das finde ich auch noch interessant in dieser Erzählung, wenn einer aufersteht, dann würde er es glauben. Interessant ist, Jesus ist auferstanden. Tatsächlich. Jesus ist auferstanden. Aber bitte sehr, wo sind denn die Menschen, die das glauben? Wir haben einen Auferstandenen, der zurückgekommen ist. Und was sagen wir heute? Der ist gar nicht wirklich auferstanden, ist gar nicht möglich, wissenschaftlich nicht haltbar. Das ist nur ein Sinnbild für Veränderung im Leben. Weiß ich, was wir alles für Dinge haben, um das zu sagen. Jesus ist auferstanden. Wir haben tatsächlich einen, der von den Toten gekommen ist und der für das Leben bürgt. Wenn wir auf ihn hören, dann geschieht etwas Fundamentales in unserem Leben. Und Jesus selbst ruft, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Dann weiter, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist der Ruf von Jesus. Das ist der Ruf dessen, der auferstanden ist. Und du kannst dich bei ihm einloggen. Login. Login, das ist das Wort für heute. Du kannst dich einloggen, indem du zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte das ernst nehmen, was du sagst. Ich möchte in deine Welt hinein. Ich möchte mich bei dir einloggen. Das ist die Offerte Gottes an uns. Das ist unglaublich. Nun, wir schauen mal, was mit Hablitzels da los ist. Sie haben eine schwere Zeit hinter sich.
So, Frau Hablitzel, jetzt möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie haben die Zeit im Spital trotz der Schmerzen und allem können geniessen.
Ja, sicher, ein bisschen. Danke tausendmal, Herr Doktor.
Ja, wir können Ihnen wirklich nur von Herzen Danke sagen. Danke vielmals.
Ja, also ich habe nur meinen Job gemacht. Sie können Ihren Engel da im Himmel oben danken. Und falls Sie weiterhin Schmerzen hätten, können Sie also jederzeit vorbeikommen.
Danke vielmals. Ah, jetzt aber schnell heim in unsere eigenen vier Wände. Ich freue mich so fest.
Du, warte mal noch. Komm, sitz noch mal ab. Ich muss dir noch etwas sagen.
Jetzt bin ich aber gespannt. Willst du mir versprechen, dass du in Zukunft vorsichtiger Auto fährst?
Ja, nein, Moll, ich meine, das kann ich auch versprechen, wenn du das willst. Aber das habe ich nicht gemeint. Etwas anderes wollte ich sagen. Weißt du, in den zwei Wochen, wo du im Koma gelegen bist, habe ich viel Zeit gehabt, um darüber nachzudenken.
Schön, ja.
Ja, und ich habe einen Entschluss gefasst.
Gut, und?
Es kann nicht mehr so weitergehen wie bis jetzt.
Wow, das klingt gut. Red weiter.
Ja, weißt du, was wäre passiert, wenn du gestorben wärst? Oder wenn wir beide gestorben wären?
Ich weiss, der Gedanke macht einen fast wahnsinnig.
Und das Risiko, die Ungewissheit, was nachher kommt, mit dem kann ich nicht mehr leben.
Hey, und das von deinen Lippen? Aber mir geht es genau gleich.
Ja, das habe ich gedacht. Und darum habe ich eine Versicherung abgeschlossen.
Was? Eine Versicherung?
Ja, eine Lebensversicherung. Total gut. Weißt, wenn du nicht mehr wirst leben, oder Gott bewahre natürlich, oder wenn wir beide würden sterben, Gott bewahre, aber dann ist wenigstens gesorgt. Wir müssen uns keine Sorgen mehr machen um Nadine. Weißt, sie kommt ganz viel Geld dann über.
Oh, und ich habe schon gedacht, du hättest, also weißt, ich habe gedacht, du hättest.
Und weißt, was das Beste ist? In dem ganzen Paket drin ist die Berufsunfähigkeitsversicherung auch noch dabei. Völlig gratis. Du, wir sperren hunderte von Franken im Jahr. Wenn das nicht super ist.
Ja, super. Aber wir sollten doch unbedingt jetzt mal zuerst das Himmel-Höll-Thema angehen.
Ach was, lassen wir das Thema doch. Du bist wieder gesund, dir geht es wieder gut. Über das können wir noch reden, wenn wir alt und grau sind. Oder?
Können wir jetzt endlich gehen?
Ja, komm, gehen wir.
Also. Weißt du was, jetzt lass aber mich fahren, das mal.
Ja, ist schon gut.
Ehrlich gesagt finde ich das eine gute Idee, was Herr Habelützel gemacht hat. Man weiß nie, was im Leben auf einem zukommt. Und schließlich müssen die, die zurückbleiben, weiterleben. Für die muss gesorgt sein. Es ist gut, guter Zug, finde ich, Herr Habelützel. Sie haben an ihre Familie gedacht. Sie haben dafür gesorgt, dass, wenn ihnen was passiert, wenigstens nicht ein finanzielles Chaos zurückbleibt. Gar nicht schlechte Idee. Schade nur, dass er diese wichtige Frage nach dem Tod verdrängt. Jetzt wäre der Moment gewesen. Aber wir sind ja da Helden. Wir sind schockiert, wenn jemand stirbt, gehen an die Abdankung, weinen, sind betroffen, dann verdrängen wir es. Dabei wissen wir genau, irgendjemand, der bei dieser Abdankung im Raum sitzt, irgendjemand wird garantiert der Nächste sein. Wir wissen nur nicht, wer. Aber wir verdrängen es. Er hat immer noch keine Antwort. Früher oder später wird er mit dieser Frage zwangsläufig wieder konfrontiert, wie es nach dem Tod weitergeht. Er wird dann aber in seiner eigenen letzten Stunde nicht sicher sein. Eher verunsichert und ängstlich, weil er keine Vorstellung darüber hat, wie es weitergehen könnte. Außer er glaubt einfach, weil es schön ist, das, was man so sagt, dass es noch einfach fertig ist. Ob das stimmt und wer das bewiesen hat, das ist uns dann egal, darüber wollen wir nicht sprechen. Frau Habelützel hingegen würde sich über diesen Punkt gerne Klarheit verschaffen, gerne würde ich Frau Habelützel das auch erklären. Ich würde ihr dann sagen, dass die Bibel uns eine klare Vorstellung vermittelt, wie es nach dem Tod aussehen wird. Sie zeigt uns auf, auch den Weg, wie wir in der letzten Stunde sicher und geborgen sein können. Und zwar eine Sicherheit, die nicht eingebildet ist, sondern eine Sicherheit, die auf Tatsachen beruht. Es ist eine Tatsache, dass Jesus für die Schuld von uns Menschen gestorben ist, damit wir mit dem Schöpfer versöhnt sind. Das heißt, unsere Sünde hat Jesus ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das hat Jesus getan. Diese Heilung verschafft uns Geborgenheit und Sicherheit auf dem letzten Wegabschnitt. Durch die Hinwendung zu Jesus werden wir mit Gott versöhnt. Wir haben Frieden mit Gott und können in dauerndem und diesem Frieden sterben. Wir wissen, dass uns Gott im Jenseits erwartet, so wie das auch Lazarus erfahren hat. Der Apostel Paulus gibt dieser Sicherheit einen ganz starken Ausdruck. Er sagt, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, also auch der Tod nicht, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann uns scheiden, nicht einmal der Tod. Und das ist so ein gewaltiges Angebot, das uns Gott macht, dass ich manchmal das nicht begreifen kann. Dass Menschen einfach sagen, das ist mir Schnuppe. Dass Menschen das egal sein kann. Wenn Gott noch etwas fordern würde, wenn er sagen würde, wenn ihr in den Himmel kommen wollt, dann müsst ihr von Zürich nach Bern kriechen und zwar jeden Monat einmal. Gut, ich glaube, das würden sogar noch einige machen. Ich nicht. Aber nicht, es ist nicht einmal, steht eine Forderung im Raum. Es ist wirklich ein Angebot Gottes. Und er macht das aus Liebe zu uns. Sind wir mit Gott versöhnt, können wir in der letzten Stunde sicher und geborgen sein. Gott möchte nicht Leben verhindern, sondern er will Leben schaffen. Herr und Frau Hablützel würden gut daran tun, wenn sie sich das noch genauer anschauen würden. Die Lebensversicherung, die Herr Hablützel abgeschlossen hat, ist für diese Welt und kostet erst noch viel Geld. Das ja, was er einspart mit der anderen Versicherung, bezahlt er mit jener, das wissen wir ja. Verkaufstrick. Aber es kostet viel Geld, ist keine Einsparung. Ist keine schlechte Sache, aber es kostet viel Geld. Die Versöhnung mit Gott ist nicht nur fürs Diesseits, auch, aber es ist auch fürs Jenseits. Und dafür muss man nicht einmal etwas bezahlen. Das ist ja noch der Clou. Man muss nichts bezahlen. Bezahlt hat Jesus am Kreuz. Wir müssen nichts bezahlen. Die Versöhnung mit Gott ist die Versicherung, die Top-Konditionen hat. Ich bezahle nichts und ich bekomme alles. Habt ihr schon mal so eine Versicherung abgeschlossen? Erst einmal im Leben habe ich das gemacht. Erst einmal. Nämlich da, als ich Jesus in mein Leben einlud. Dort habe ich die Versicherung abgeschlossen. Beste Konditionen. Kein Betrug dahinter. Sie kostet uns höchstens unseren Stolz. Sie garantiert uns aber Schutz Tag und Nacht, Gottes Segen, die Hilfe jeden Tag und eben einen faszinierenden Platz im Jenseits. Das wünsche ich jedem von uns. Ich bete. Ich möchte dir danken, Vater, für ja, das, was wir in der Bibel lesen, für die Orientierung, die wir haben. Dass du uns auch nicht im Dunkeln darüber lässt, wie es mit unserem Leben aussieht. Denn wie du weißt, ist der Tod für uns eine absolute Katastrophe. Der Feind unseres Lebens, weil er alles zerstört, was uns diese Welt anbietet. Aber ich danke dir, dass das nicht alles ist, was diese Welt anbietet, dass es noch viel, viel mehr gibt. Das möchtest du uns schenken. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ja, diesen Preis bezahlt hast, dass du für unsere Schuld gestorben bist, dass Versöhnung möglich ist, dass wir mit dir leben können und so auch sicher und geborgen sind in unserer letzten Stunde. Und hilf uns, dass wir diese Fragen nicht verdrängen, dass wir eine klare Antwort geben, egal wie sie ausfällt, aber dass wir eine klare Antwort geben und nicht einfach schönfärberisch darüber nachdenken. Danke dir für die Bibel, die uns Orientierung gibt, auch in diesen Fragen. Amen.